Also beim Waschen wäre ich ehrlicherweise bei dir auch raus, aber ich würde auf jeden Fall Leute besorgen, die sich kümmern.
Das ist super nett.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Ich war zur Vorsorge. Ich habe mich um mich gekümmert.
Du warst zur Vorsorge? Das ist überhaupt nicht witzig. Nee. Was hast du denn heute erlebt, Jan Edler? Erzähl mal.
Nein.
Wieso nicht? Sei doch mal erwachsen, bitte. Das ist wirklich wichtig. Wir verlangen das doch immer von unseren Zuhörenden, dass die sich um sich kümmern, dass sie sich Hilfe suchen. Hast du heute auch gemacht?
Ich war heute beim Hautscreening gewesen. Beim Hautarzt.
Und jeder, der schon mal im Hautscreening war, der weiß, die gucken überall nach. Die gucken unter den Füßen, Fußsohlen, zwischen den Zehen. Und wieso sind wir so albern? Und gute Hautärzte und Hautärztinnen gucken auch an den anderen wichtigen Stellen. Ich bin sehr froh, dass du dich um dich kümmerst. Ich brauche dich noch eine Weile. Wir wollen noch viele schöne Lebensabschiedsfeiern zusammen ausrichten.
Ja.
Hallo Jan Edler.
Hallo Sissy Metzschke.
ARD.
Wir sind Radieschen von unten und diesen Podcast gibt's jeden Freitag neu in der ARD Audiothek. Jan, wenn du es dir aussuchen kannst, an welchem Ort würdest du gern sterben? Du hast uns ja schon mal gesagt, eigentlich möchtest du gern vom Garagentor erschlagen werden. Das klammern wir jetzt mal aus. Nehmen wir mal an, du würdest krank werden und musst dich entscheiden, wo du wie sterben möchtest.
Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, betreut zu werden, dann möchte ich ganz gerne zu Hause sterben.
Und würdest du deine Kinder bitten, dich zu begleiten? Schwierig,
ja,
ne?
Ja, bitten. Ich hab mich letztens mit meinen Kindern unterhalten. Und es ging um das Waschen, wenn ich alt bin. Weil man ja, wenn man Kinder hat, wäscht man die ja, wenn die klein sind. Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwann, wenn ich alt bin, dann könnt ihr mich mal waschen. Und dann hat meine Tochter gesagt, nee, das kann mein Bruder machen. Ich kümmere mich dann um alles andere. Ich sage dann, du schiebst mich dann raus an die frische Luft. Ich sage, ja, und sie bringt mich dann zum Einschlafen und so weiter.
Aber vom Waschen hat sie sich distanziert?
Zum Waschen hat sie sich schon distanziert, genau.
Sieht nicht gut aus für dich, Jan. Es sieht nicht gut aus für dich.
Ich habe zwei. Ich denke, das lässt sich gut aufteilen.
Also beim Waschen wäre ich ehrlicherweise bei dir auch raus, aber ich würde auf jeden Fall Leute besorgen, die sich kümmern.
Das ist super nett.
Also einfach, um dir diesen Wunsch zu erfüllen. Wir wissen ja, die Möglichkeit, zu Hause zu sterben, haben ganz viele Menschen nicht, einfach weil die Umstände das gar nicht hergeben und nicht jeder in der, man muss schon sagen, privilegierten Situation ist, das leisten zu können, dass da Menschen sind, die sich kümmern.
Ja, das ist richtig. Oder es halt einfach nicht schaffen selber. Ne? Für sich selber nicht schaffen, mental nicht schaffen, körperlich nicht schaffen.
Zu Hause, Krankenhaus oder Hospiz. Diese drei Möglichkeiten schauen wir uns nachher ein bisschen genauer an, haben auch einen Gast. Aber vorher habe ich eine Frage. Für dich. Und zwar hat mir neulich jemand erzählt, dass von einem Kumpel die Mama am Muttertag mit ihm losgezogen ist, um auf einer Wiese einen Platz auszusuchen, an der später mal ihre Asche verstreut werden soll. Und irgendwie war da auch noch ein Baum im Spiel, der mit der Asche vorher gezogen wird oder so, der dann da auch noch gepflanzt wird. Was ist das denn? Ich konnte es gar nicht richtig zuordnen. Was ist das denn für eine Bestattungsform?
Also es gibt die Möglichkeit, dass man die Asche schickt man dann ins Ausland.
Das haben die auch gesagt. Es war nichts, also es ging nicht allein in Deutschland. Man musste wieder so Umwege finden.
Genau. Und dort wird dann mit der Asche und Erde zusammen und in einem Setzling wird dann ein Baum gezogen. Mhm. Der kommt dann nach ungefähr einem Jahr. Man kann sich die Bäume auch aussuchen. Also was für ein spezieller Baum das sein soll.
Geht das auch?
Mit der Eibe.
Eine Eibe, ja. Geht das?
Dann selbstverständlich.
Krass.
Dann kommt der Baum irgendwann zurück und dann kannst du den einpflanzen, wo du möchtest. Und da ist dann die Asche sozusagen des Verstorbenen ist in der Erde mit vermengt.
Totgeflüster.
Jan Edler, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind berühmt.
Nee.
Wirklich. Ich war in Hamburg, stand an, weil ich frühstücken gehen wollte. Ich stand in der Schlange eines sehr zugegebenermaßen hippen Frühstückscafés und meine Freundin sagt zu mir, du, da vorne, die guckt dich immer an, die hat dich bestimmt erkannt. Und ich sag zu ihr, nee, ey, ich bin in Hamburg. Also ich bin ja nicht in Erfurt oder irgendwo Hilme, ne? Da passiert das ab und zu, aber doch nicht in Hamburg, habe ich gedacht. Und dann standen wir noch eine Weile in der Schlange und dann kommt sie zu mir und sagt, hallo, ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich habe dich erkannt. Und ich denke so, krass, okay. Und ich bin natürlich voll davon ausgegangen, die kennt mich aus dem Fernsehen oder aus dem Radio oder aus dem Instagram. Stellt sich raus, die hört Radieschen von unten. Ihr Name ist Mila und sie hat mir dann nochmal bei Instagram geschrieben und ich fand es wahnsinnig schön. Also sie hat natürlich auch gesagt, du bist ein positiver, toller Mensch und so ein Zeug. Ne? Das war auch alles ganz zauberhaft. Und dann hat sie gesagt, ich wollte dir noch sagen, dass euer Podcast Radieschen von unten mir auch gerade dabei hilft, den Tod meines Opas zu verarbeiten. Einfach weil ich weiß, es gibt noch so viele Menschen, denen es ähnlich geht oder ging. Danke für den Einsatz. Ist
super,
das nicht süß? Ey, Grüße gehen raus an Mila. Das war mir ein Fest, dich zu treffen in Hamburg in der Schlange vorm Frühstücksladen. Und auch alle anderen, die uns geschrieben haben. Wir haben so viele Nachrichten bekommen. Auf mdrjump.de und auch im Instagram. Jan hat die meisten beantwortet, hat er mir versprochen.
Ich habe schon die meisten beantwortet. Es könnte manchmal 1 bis 2 Wochen dauern, aber ich bin dran.
Ihr könnt uns immer schreiben. Seht uns einfach ein bisschen nach, dass das einen Moment dauert.
Zu unserem letzten Podcast mit dem Tierpräparator habe ich eine Nachricht bekommen. Höre gerade euren Podcast und habe tatsächlich kurz überlegt, was für ein Tier in mein Tiefkühlfach passen würde. Sehr gelacht.
Kurze Backstory. Da hast du erzählt, dass von dir eine Freundin ihre Schildkröte im Gemüsefach lagert, ne?
Im Gemüsefach gelagert hat und wir haben uns überlegt, ob wir sozusagen unsere Tiere, wenn die versterben sollten, auch klimatisieren können, bevor sie zum Tierpräparator
kommen. Ach so, und habe ich gesagt, bitte bring deinen großen Hund nicht zu mir, weil in mein Tiefkühlfach auch nicht in das Gemüsefach würde der reinpassen. Also euer Feedback, eure Nachrichten, eure Gedanken, immer gerne her damit. Ihr erreicht uns über mdrjump.de oder im Instagram, wir heißen Radieschen von unten. Ich habe hier noch einen süßen Kommentar rausgesucht von Bella Colora. Es ging ja letztens auch darum, wie wir bestattet werden wollen, ne? In welcher Form. Und da hat doch die Sabine Verry von Le Mans, die Seelenfrau, hat doch gesagt, sie möchte gern, dass aus ihrer Hälfte ein Diamant gemacht wird, der irgendwie am Weihnachtsbaum hängt oder eine Christbaumkugel oder so. Und Bella Colora hat auf Instagram geschrieben, ich möchte ein Diamant werden. Da bleibt was von einem da und man kann immer ein Teil der Familie bleiben und bis dahin wird jeder Tag genossen.
Schön.
Fand ich auch schön. Also diese Diamantengeschichte, das kommt irgendwie ganz gut an. Geht das komplett in Deutschland? Habe ich schon wieder vergessen?
Nee, das geht auch im Ausland. Also es gibt in der Schweiz einen relativ großen Hersteller dafür.
Unser heutiger Gast war lange Zeit Stationsärztin der Palliativstation des Elisabeth-Krankenhauses in Halle. Sie ist Schmerztherapeutin und sie ist im Vorstand des Vereins zur Förderung der Palliativmedizin Halle. Herzlich willkommen bei Radieschen von unten, Dr. Almut Dunker.
Ja, vielen Dank.
Was macht eine Schmerzärztin?
In der Palliativmedizin bin ich Palliativmedizinerin und versuche eben die Schmerzen von Palliativpatienten zu lindern, dass es erträglich ist oder im besten Fall, dass die Schmerzen ganz weg sind. Und das soll eben zur Lebensqualität der Patienten beitragen.
Ist man ein Palliativpatient, wenn man sicher sterben wird zeitnah oder woran macht man das fest?
Einmal sind es Patienten, die an einer lebensbedrohlichen, weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden. Und sie müssen nicht unbedingt jetzt schon unmittelbar vom Tod sein. Also man geht auch zunehmend dazu über, Patienten mit zum Beispiel mit einer Tumorerkrankung schon frühzeitig im Krankheitsverlauf durch Palliativmediziner mitbehandeln zu lassen. Und das geht also rein danach, welche Symptomlast diese Patienten aufgrund ihrer Krankheit haben.
Welche Mittel gibt es denn da, um den Patientinnen und den Patienten das zu erleichtern, die Schmerzen?
Ja, einmal gibt es Medikamente, sehr wirksame Medikamente, zum Beispiel Morphinabkömmlinge, also wir nennen diese Medikamente die Opioide. Cannabis wäre auch eine Möglichkeit. Oder eben auch für sehr schwere Schmerzen gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten der Periduralanästhesie, was also aus der Geburtshilfe ja bekannt ist. Und das sind aber eher seltene Maßnahmen. Also man sagt, so 90% der Patienten kommen mit der medikamentösen Schmerztherapie zurecht. Und oft ist es auch notwendig, dass die Tumortherapie, eben zum Beispiel Bestrahlung oder operative Maßnahmen eingesetzt werden, um Schmerzen zu lindern.
Wir wollen ja auch so ein bisschen über das Sterben zu Hause reden mit Ihnen, aber vorher würden wir Sie gerne so ein bisschen auch genauer kennenlernen. Wann haben Sie im Laufe Ihres Lebens sich dafür entschieden, dass die Palliativmedizin, dass das was ist, ein Bereich, wo Sie sagen, da möchte ich näher reingehen, ich möchte Menschen helfen?
Naja, also es war eigentlich schon sehr früh in meiner Ausbildung als Assistenzärztin. Da habe ich auch in der Onkologie gearbeitet und das waren so die Anfänge von vielen Chemotherapien, wo man dann einfach als mitbeteiligte Ärztin merkte, oh, gerade so im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf ist das nicht so ideal. Also Patienten wurden dann hatten nicht die Möglichkeit, nach Hause zu gehen und dort dann die letzten Lebenswochen zu verbringen. Oder sie wurden bis zum Ende mit Chemotherapiefolge pumpt. Und da hat man sich dann oft gefragt, naja, bringt das überhaupt noch was? Also da wurde eigentlich schon so ein kritisches Bewusstsein geweckt. Und als ich dann nach Halle kam, das war 1997, erzählten mir eben Freunde oder Bekannte vom Hospiz und dann später auch von einer neu gegründeten Palliativstation. Und das fand ich eben total interessant. Und ich bin dann auch beim Hospiz zur Ehrenamtlichen mit ausgebildet worden und habe das auch einige Zeit gemacht. Und dann habe ich aber bei der Begleitung eines Patienten gemerkt, wie stark da die Schmerztherapie fehlt. Also das war ein Patient, der zu Hause versorgt wurde und dort auch gestorben ist, und das war also ganz schwierig, dem die Schmerzen zu behandeln, und da wurde so der Wunsch festgelegt, dass ich das machen möchte, und habe dann in der Universitätsanästhesie die Ausbildung gemacht zur Schmerztherapeutin, und später bin ich dann ans Elisabeth-Krankenhaus gegangen, um dort Palliativmedizin zu machen.
Wie bewerten Sie die Entwicklung dieser Palliativmedizin? Also auf welchem Stand sind wir da heute? Und was ist der Unterschied zu vor 20, 30 Jahren?
Also es hat ein enormer Paradigmenwechsel stattgefunden. Denn als ich anfing und davor auch, kamen Patienten eben oft erst zum Sterben auf die Palliativstation. Sie kriegten Morphinperfusor, und das war also nicht die Palliativmedizin, die man sich vorstellt, sondern wir hatten die Vorstellung, dass es wirklich über einen längeren Zeitraum auch der Lebensqualität verbessert wird. Und ich hatte das in Köln auf der Palliativstation erlebt. Die war ja 86 gegründet worden als eine der ersten Palliativstationen. Das wurde uns eben in dem Kurs erzählt, wie die Patienten da eben auch behandelt wurden und betreut wurden, auch wenn die onkologische Therapie eigentlich ausgeschöpft war. Und so war das eben auch unser Ziel. Und jetzt inzwischen ist es eben so, dass man eben auch jüngere Patienten, die noch eine therapeutische Option haben, zwischenzeitlich auch auf die Palliativstation bringt, ihren Zustand zu bessern. Und dass eben ja auch Patienten, die eben noch auch weiterleben wollen, die noch nicht mit dem Leben abgeschlossen haben, durchaus auf die Palliativstation kommen, um eine Symptomverbesserung zu bekommen.
Also kann man schon sagen, dass so der Weg auf die Palliativstation für die Patienten keine Einbahnstraße ist.
Ja. Das Ziel ist ja auf der Palliativstation, dass die Patienten wieder entlassen werden. Das ist anders, zum Beispiel ein Unterschied zum Hospiz, wo die Patienten ja bis zum Lebensende in der Regel bleiben.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, Palliativstation bedeutet, dass man dann versterben wird.
Nein, auch auf der Palliativstation verstirbt ein Großteil, weil einfach oft der Zustand schon so schlecht ist. Aber die Idee ist, dass die Behandlung auf der Palliativstation eine aktivierende Behandlung ist, multiprofessionell, und dass das Ziel ist, die Patienten wieder entweder nach Hause zu entlassen oder ins Pflegeheim oder ins Hospiz, wo eben die Weiterbehandlung dann erfolgen soll.
Diese Weiterbehandlung zu Hause, ist das dieses SAPV?
Ja, das ist die Möglichkeit, wenn die Patienten eine sehr aufwendige Palliativbetreuung brauchen, das gilt ja auch nicht für jeden. Dann, also sie müssen in mehreren Organfunktionen sehr stark eingeschränkt sein. Und dann ist dieses SAPV-Team zu Hause da und macht eine Betreuung rund um die Uhr. Also 24 Stunden am Tag und auch die ganze Woche erreichbar, auch am Wochenenden und Feiertagen. Und das gibt eben den Patienten dann Sicherheit, dass sie zu Hause auch gut versorgt werden und nicht irgendwo dann Katastrophen passieren, weil kein Arzt zu erreichen ist.
Was bedeutet ein SAPV? Habt ihr das schon gesagt? Habe ich das verpasst?
Nein, haben wir noch nicht.
Also SAPV ist die Abkürzung für spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Das ist also praktisch das Pendant im ambulanten Bereich zur Palliativstation im stationären Bereich. Es gibt auch noch eine allgemeine ambulante palliative Versorgung. Die ist niedrigschwelliger und die bietet also nicht Betreuung rund um die Uhr, sondern die ist auch an Sprechstundenzeiten und so weiter gebunden und für Menschen, denen es ganz besonders schlecht geht, ist das dann nicht ausreichend.
Jetzt ist natürlich nicht jeder und jede in der glücklichen Lage, also unserer Meinung nach, zu Hause sterben zu dürfen. Jan und ich finden das toll. Wir haben das bei unseren Familien schon mehrfach so gemacht und finden, dass wir sind da Fan von. Aber wir wissen natürlich, dass es viel, viel braucht. Wie sehen Sie das? Was sind die Vorteile und vielleicht auch die Nachteile, wenn man zu Hause sterben darf, beziehungsweise in einem Hospiz?
Für mich hat das Sterben zu Hause eigentlich Vorteile. Und es wird nur eingeschränkt, wenn jemand zum Beispiel alleine lebt und nicht eine Betreuung vorhanden ist zu Hause, dann geht das irgendwann nicht mehr. Oder wenn jemand verwirrt ist und nachts verwirrt ist und aus dem Bett fällt und so, dann ist das schwierig. Also ein Sterben zu Hause ist daran gebunden, dass es ein Netzwerk gibt, was den Betreffenden oder die Betreffende dann auch versorgt. Und dann ist es, finde ich, das Natürliche und Ideale und würde ich eigentlich jedem wünschen.
Ja, wir auch. Was muss man denn tun, wenn man ein Familienmitglied zu Hause betreuen möchte? Wo kommen Sie ins Spiel, an welcher Stelle? Ich meine mich zu erinnern, als mein Opa nach Hause kam zum Sterben, haben wir, glaube ich, das Palliativteam die Nummer aus der Zeitung sogar irgendwie geholt, meine ich. Da war sowas, also sowas wie eine Anzeige oder man konnte das irgendwie nachlesen. Mhm. Jetzt würde man es wahrscheinlich eher googeln, aber gibt es da noch eine andere Anlaufstelle?
Ja, also es gibt... Die Palliativstation und SAPV am Elisabeth-Krankenhaus sind Teil des Heinrich-Pehrer-Zentrums. Und die haben ein Beratungstelefon und da kann man sich hinwenden und seinen ganz individuellen Fall vorstellen und dann wird einem da auch geholfen oder man ruft beim Hospiz direkt an. Das sind eigentlich so Möglichkeiten, wenn man das nicht im Internet findet. Und der Hausarzt, bin ich sicher, dass die Hausärzte heute auch schon gut über diese Möglichkeiten Bescheid wissen und ihre Patienten entsprechend aufklären.
Und wenn nicht, packen wir euch sicherheitshalber die Nummer nochmal auf die Radieschen von unten Seite auf mdrjump.de. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in Ihren Job reingehen. Sie haben ja vorhin schon von den verschiedenen Medikationen erzählt. Ist das der Kern Ihres Jobs? Also ich breche es jetzt mal runter, Sie gehen hin, jemand hat Schmerzen, Sie sorgen dafür, dass er oder sie keine Schmerzen mehr hat. Oder ist es auch so, dass Sie begleiten, also dass Sie auch Gespräche führen, dass Sie da sind?
Also sowohl als auch. Also da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen. Also die Palliativmedizin wie das Hospiz haben ja einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir sehen nicht nur die Krankheit und die körperlichen Symptome, sondern auch die psychosozialen Probleme, die damit verbunden sind, seelsorgerische Angebote sind da und auch die Angehörigen sind Teil unserer Betreuung. Und das setzt eben voraus, dass wir eben nicht nur die Krankheit im Blick haben, sondern dass den Menschen als Ganzes. Und außerdem ist es so, dass wenn man jetzt aber die körperlichen Symptome nimmt, nicht nur die Schmerzen eine große Rolle spielen, sondern auch andere Symptome wie Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Angst, Depression, all diese Dinge sind Thema und es gibt eigentlich etliche Medikamente. Es sind gar nicht so viele, die man in der Palliativmedizin braucht, aber die setzt man ein, um diesen Symptomcluster zu behandeln. Und also das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und dann eben bei der Visite wird ja auch ein Gespräch allgemein geführt. Und da geht es eben nicht nur um die Krankheit, sondern eben auch um den ganzen Menschen.
Wo verläuft denn da die Grenze zur Sterbehilfe?
Es ist eine Sterbehilfe positiv formuliert. Also das Ziel in der Palliativmedizin ist ja, dem Kranken so ein Leben so aktiv wie möglich bis zum Schluss zu ermöglichen, also Lebensqualität zu bieten und oder zu wieder zu ermöglichen. Und also man sagt ja auch den Tagen Leben geben. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und das gibt natürlich auch Situationen, wo wir mit unseren Möglichkeiten auch ziemlich am Ende sind und wo der Patient vielleicht trotzdem Schmerzen hat und mit den Symptomen überhaupt nicht zurechtkommt. Und das sind dann so Grenzsituationen, wo man dann möglicherweise eben auch über eine therapeutische Sedierung nachdenkt und oder über einen Therapieabbruch. Das sind eben legale Möglichkeiten, das Sterben vielleicht etwas zu beschleunigen oder es leichter zu machen. Aber das ist nicht die Sterbehilfe oder das Töten auf Verlangen, wovon viele, also das wird oft verwechselt. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit klaren Begriffen umgehen.
Fragen an den Tod.
Unsere Hörerinnen und Hörer dürfen uns ja immer Fragen stellen. Meistens kann Jan die irgendwie beantworten, aber in dem Fall würde ich die Frage gerne an Sie weitergeben. Die kommt von Emilia, hat uns bei Instagram erreicht und die sagt: Welcher Tod ist der sanfteste? Ich habe mal gehört, erfrieren soll okay sein, weil man einschläft. Stimmt das? Ich würde das gerne an Sie weitergeben, Frau Dr. Dunker.
Also ist das sicherlich ein sehr sanfter Tod, aber ich kann also wirklich nicht aus verlässlicher Quelle hier sämtliche Todesarten miteinander vergleichen, weil ich eben überwiegend Tumorpatienten oder Patienten mit am Ende ihrer internistischen oder neurologischen Erkrankung betreut habe. Und da sind die Symptome oft ähnlich, ja, aber die brauchen eben schon dann auch Hilfe, um damit die belastenden Krankheitssymptome erträglich werden.
Geht sozusagen bei der Hilfe, von der wir hier sprechen, für die Patienten auch primär um medikamentöse Hilfe, wenn man das so raushört?
Genau, aber es geht zum Beispiel auch, also ich sagte ja, wir sind ein multiprofessionelles Team in der Palliativmedizin. Das heißt, einmal eine gute Pflege ist Voraussetzung, um Beschwerden zu lindern. Dann zum Beispiel eine Physiotherapie, die Patienten wieder mobilisiert, die Beinödeme behandelt, aber auch Psychoonkologen, also die eine psychotherapeutische Intervention durchführen. Und nicht zuletzt auch Seelsorger, die...
Das heißt aber, man würde jetzt niemanden anbieten, hier, wir lassen dich einfrieren, beziehungsweise erfrieren.
Nein, die Vorrichtung existiert gar nicht, also das ist...
Aber gut, dass du nochmal gefragt hast.
Ja,
finde ich gut. Du wolltest dich nicht konservieren lassen, du wolltest den Tod des Erfrierens wählen.
Ganz genau.
Ah, okay. Ganz genau. Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, ich soll ein Garagentor treffen.
Nein, das meinte ich nicht. Es ging nur auf die Frage bezogen, ob es andere Möglichkeiten als diese ganzheitliche Behandlung natürlich gibt, um jemanden, die den Übergang, den Tod sozusagen zu erleichtern. Aber in solcher Art wird auch nicht geforscht oder so. Oder haben Sie da Kenntnis davon? Weil wir auf meine Frage auch bezogen, ob nur medikamentös behandelt wird.
Ich würde sagen, wenn jemand mit seinem Leben abgeschlossen hat und auch so seine Probleme und seine offenen Kapitel geschafft hat, noch zu bearbeiten, dass wir dann oft die Erfahrung machen, dass diese Menschen dann auch ruhig sterben. Und es ist ja immer ein Prozess. Und also ich habe auch Patienten erlebt, wo es nicht gut funktioniert hat. Aber das waren eben auch oft Situationen, wo dann eben noch viel Ungeklärtes im Raum war und nicht die Zeit war, das zu bearbeiten.
Frau Dr. Dunker, jeder unserer Gäste darf mit uns auch ein bisschen über den eigenen Tod plaudern. Wenn er oder sie sich traut, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie sich Ihren vorstellen? Also Jan hat uns schon verraten, er möchte gerne von einem Garagentor erschlagen werden, damit es schnell geht.
Nee, also solche Gedanken habe ich nicht. Ich habe eigentlich durch meine Arbeit so ein bisschen, glaube ich, die Angst vom Tod verloren. Also ich mache mir, glaube ich, keine Illusion, dass es auch ein schwerer Weg ist. Aber ich habe Zutrauen und die Zuversicht, dass ich A, Hilfe bekomme durch Menschen, die mir beistehen. Und ich habe auch das Vertrauen, dass ich dann am Ende meines Weges auch ruhig gehen kann. Also ich möchte keine Sterbehilfe haben, aber ich möchte eben, wenn ich Schmerzen habe, Beistand haben und Gespräche, gute Gespräche haben und auch noch gute Erlebnisse in der Zeit, dass das Leben nicht nutzlos in den letzten Wochen und Monaten für mich ist.
Kam für Sie schon mal so ein bisschen der Gedanke auf, wie die eigene Bestattung werden soll?
Oder wie wir sagen, Lebensabschiedsfeier.
Ja, ich hoffe, ich enttäusche Sie da nicht.
Nein, aber
ich bin relativ nüchtern in diesem Punkt und sage mir, das können meine Angehörigen dann machen, wie sie das für richtig halten. Also ich bin kein Mensch, der schon alles festlegen möchte und bin da mal gespannt, wie meine Kinder oder meine Freunde dann entscheiden und ob sie mich gut genug kennen, dass sie so das alles richtig treffen, wie das wie ich das gut finden würde.
Und wenn Ihre Kinder dann so eine Playlist zusammenstellen für die Lebensabschiedsfeier, welcher Song darf da nicht fehlen?
Also ich habe jetzt keinen Song direkt, aber mein Sohn weiß zum Beispiel, dass ich sehr gerne Jazz höre. Also er ist Jazzmusiker und wenn er... Also ich habe immer gerne Summertime gehört. Das ist jetzt kein Lied, was jetzt unbedingt für eine Beerdigung gedacht ist. Aber so in dem Stil würde ich mich freuen, wenn es nicht unbedingt klassische Trauerlieder sind, sondern wenn es einfach eine schöne Jazzmusik ist.
Frau Dr. Dunker, da treten Sie ja offene Türen ein bei uns. Das ist ja einer der Gründe, warum wir diesen Podcast angefangen haben, überhaupt ins Leben zu rufen, weil wir uns für die Menschen wünschen, dass sie A, viel mehr miteinander ins Gespräch kommen, was das Thema Tod angeht, auch ihre Wünsche viel mehr äußern. Wir reden über Organspenden, wir reden über Lebensabschiedsfeiern, wir haben diese Songs zum Sterben-Playlist, wo wir immer wieder animieren, nicht nur Songs auszusuchen, die man auf einem Friedhof erwartet, sondern die mit dem oder der Verstorbenen zu tun haben, dass man sich so ein bisschen freier machen sollte vielleicht. Wie sehen Sie das?
Also ich finde, wir könnten uns da freier machen und jedem ist da eigentlich... der sollte da auch Fantasie walten lassen. Also ich habe von Leuten gehört, die dann ihre Urne, also die Angehörigen, die dann die Urne für den Verstorbenen oder die Verstorbenen machen. Oder also das, ich finde, es hängt von der Situation ab. Zum Beispiel in Corona-Zeiten war überhaupt keine Trauerfeier im größeren Maßstab möglich. Da musste das auch nachgeholt werden. Und also ich finde, das Wichtigste ist, dass jeder sich da auch wiederfindet, also auch die Angehörigen sich wiederfinden. Ich halte nichts davon, wenn sie da ganz akribisch die To-Do-Liste der Verstorbenen abarbeiten müssen. Also ich finde, das ist eine Feier für die Lebenden, um auch mit der Trauer klarzukommen. Und dafür ist so eine Verabschiedung dann eben auch eine sehr gute Gelegenheit.
Wir haben vorhin über Seelsorge gesprochen. Bei uns ging es ja in der vergangenen Folge um die Seele. Glauben Sie an die Seele? Gibt's die?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es Seele nennen würde, aber irgendwas Immaterielles, denke ich, gibt es schon. Also, weil jeder Mensch ist so einzigartig. Also, das glaube ich eigentlich schon, dass es so etwas gibt. Aber die Seele nun nach dem Tod zum Fenster raus fliegt und so, das weiß ich nicht, ob ich das glauben kann. Aber ja, ich wünsche mir das immer, dass Menschen, die mir lieb sind und die verstorben sind, dass die mir irgendwie auch nahe sind in bestimmten Situationen.
Ich war heute, auf dem Friedhof gewesen und während ich die Urne getragen habe, kam halt so ein Wind auf. Wind selber ist ja schon was, man sieht es nicht, aber man spürt es. Und wenn man dann sozusagen auf dem Weg zum Grab ist und es kommt so ein Windhauch und der erfasst sozusagen alle und man ist sowieso eine Art Gedenkmodus, ne? Und alles geht so ein bisschen langsamer, dann ist das schon so, ja, so ein Gefühl von, dass da irgendwie noch was ist, das einen begleitet. Ich bin auch nicht frei, dass ich sage jetzt, das ist alles Firlefanz. Ich glaube da gar nicht dran. Aber ich würde es vielleicht für mich nicht so materialisieren.
Ja, ich finde Firlefanz ist übrigens auch ein schönes Wort. Ja,
gerne.
Firlefanz mag ich sehr gerne.
Frau Dr. Dunker, wir alle kennen Erste-Hilfe-Kurse. Es gibt aber auch Letzte-Hilfe-Kurse. Was ist das?
Ja, die Letzte-Hilfe-Kurse, die sind 2015 ins Leben gerufen worden, also schon so lange gibt es die. Und die sind direkt als Idee so benannt worden, weil sie im Grunde, weil man denkt unwillkürlich an die Erste-Hilfe-Kurse und wo ja so Basiswissen zur Wiederbelebung und zur Ersten Hilfe eben gegeben werden. Und dieses Basiswissen, das wird eben auch bei den Letzte-Hilfe-Kursen vermittelt. Und da geht es einmal um Allgemeinwissen. Wie ist das, wenn man jemanden zu Hause betreut? Dann geht es darum, was ist wichtig an Vorsorgevollmacht und an Patientenverfügung. Und dann eben, welche Symptome können Angehörige auch in der Pflege ihrer Sterbenden leisten? Und dann als vierter Teil so alles, was das Sterben betrifft dann auch. Also das sind, glaube ich, 3 oder 4 Module à 45 Minuten. Und das wird vom Hospiz angeboten. Und ich glaube, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, wenn ich das richtig sehe. Also man kann sich auf jeden Fall im Hospiz da informieren und auch übers Hospiz anmelden.
Wir sind mitten in der Folge und haben schon sehr viel gelernt darüber, dass eine Palliativstation nicht unbedingt der Ort ist, an dem man stirbt. Im Gegenteil, dass es ein Ort ist, von dem man auch nochmal wegkommt, lebend. Dass es für viele eine schöne Möglichkeit ist, zu Hause zu sterben, wenn man denn ein Netzwerk hat, was dafür sorgt, dass da alles halbwegs reibungslos abläuft. Alleine geht es natürlich nicht. Und da kommt das Hospiz ins Spiel, was für viele Menschen sozusagen die letzte Station des Lebens ist. Was müssen wir wissen über die Arbeit im Hospiz und über unsere Möglichkeiten?
Ja, also das Hospiz kommt ins Spiel, wenn eine Pflege oder Betreuung zu Hause nicht möglich ist oder nicht gewollt ist. Also wenn jemand vielleicht sich da auch überfordert fühlt und sich nicht mehr stark genug fühlt. Und dann kann man sich im Hospiz anmelden, in der stationären Hospizbegleitung. Und das Hospiz wird ambulant, pflegerisch geführt. Also es ist ein besonderes Pflegeheim sozusagen. Und die Patienten bleiben dort in der Regel bis zu ihrem Tod. Sie heißen dort nicht Patienten, sondern Gäste. Und man versucht auch da diesen ganzheitlichen Ansatz umzusetzen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und der Unterschied zur Palliativstation ist eigentlich gar nicht so groß, sondern im Hospiz sind nicht immer Ärzte vorhanden. Die ärztliche Betreuung erfolgt in der Regel durch die Hausärzte, die dann ins Hospiz gehen, wenn eben Bedarf ist. Und auf der Palliativstation ist zum Beispiel immer ein Arzt anwesend. Ja, und eben dieser Unterschied, dass im Hospiz in der Regel das Verbleiben bis zum Tod stattfindet.
Ist das also sozusagen das Pendant zum Geburtshaus, so ein bisschen?
Frau Dr. Dunker lacht, das ist ein gutes Zeichen.
Ja, also wahrscheinlich so, nicht? Also ich habe es so noch nie gesehen, aber wenn man jetzt das so sieht, es hilft Menschen aus dem Leben zu scheiden, leicht aus dem Leben zu scheiden, und bei der Geburtshaus hilft es die Babys, dass sie das Licht der Welt erblicken. Das ist also durchaus berechtigt.
Ja, und heute warst du dein Geld wert. Der war schön. Der war sehr schön.
Zum Schluss, der Radieschen von unten Filmtipp.
Frau Dr. Dunker, Sie haben auch einen Filmtipp mitgebracht.
Ja, ich habe vor kurzem den Film gesehen, In Liebe lassen. Und dieser Film hat mich sehr beeindruckt. Mit Catherine Deneuve, also ein französischer Film. Und der ist sehr realistisch, was die tatsächliche Situation auf Palliativstationen angeht. Und also ich fand ihn sehr bewegend.
Aber das ist schon so ein Film, wo man sehr viele Taschentücherpackungen braucht und den man vielleicht nicht alleine gucken sollte. Klingt zumindest so.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich finde, es ist ein schöner Film.
Sagen Sie noch einmal, wie der heißt, ich schon wieder vergessen.
In Liebe lassen.
In Liebe lassen. Wie gehen lassen? In Liebe gehen lassen?
Ja, so gedacht. Oh.
Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und für all das, was wir heute gelernt haben. Und solltet ihr noch Fragen haben, scheut euch nicht. Immer her damit. Ihr erreicht uns auf mdrjump.de, das wisst ihr ja. Und auch über Instagram. Wir heißen Radieschen von unten. Und unser Gast heute heißt Dr. Almut Dunker. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke auch.
Songs zum Sterben.
Dr. Almut Dunker hat ja schon einen Song auf die Playlist gepackt, nämlich Summertime von...
Von Ella Fitzgerald. Die hat das gesungen und das ist aus der Oper Porgy und Bess von George Gershwin.
Und Ella Fitzgerald geht immer gut. Ich habe von der auf einer Beisetzung hier bei mir bist du schön gespielt. Das war ganz auch genau. Fantastisch. Okay, also der Song ist schon drauf, aber natürlich wollen wir es nicht verpassen, auch eure Songs mit auf die Songs zum Sterben Playlist zu packen. Das sollen wie gesagt keine Titel sein, die man jetzt zwangsläufig mit dem Tod oder mit einem Friedhof in Verbindung bringt, sondern Lieder, zu denen ihr schon getrauert habt, die ihr bei eurer eigenen Beisetzung gerne hören wollt oder Lieder, zu denen ihr irgendwie eine Geschichte habt. Wir haben eine Nachricht bekommen von Silvi, die hat uns geschrieben, Knorkator, das Loch in meinem Herzen, das möchte sie gerne auf die Songs zum Sterben Playlist packen, und sie schreibt, das hat mir damals geholfen, meine Fehlgeburt zu verarbeiten. Kennst du den Song?
Kenne ich. Traurig?
Das ist ein trauriger Song.
Ja.
Also das ist ein Song zum Trauern, und um das Thema Sternenkinder und alles, was damit zusammenhängt, kümmern wir uns auch nochmal in einer Folge gesondert. Nächste oder übernächste Folge wird das auf jeden Fall nochmal dran sein. So, Jan Edler. Oh, du schnippst. Ey, schnipsen, das macht man nicht. Ne? Das macht man in der Schule nicht und auch nicht nach dem Kellner. Und bei Radieschen schnipst man auch nicht. Was willst du sagen? Ach, ich weiß, was wir vergessen haben. Wir haben vergessen, euch zu sagen, dass es diesen Podcast jeden Freitag neu gibt in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch viele andere tolle Podcasts, zum Beispiel Levels und Soundtracks. Das ist einer von Jans Lieblingspodcasts.
Ja, das ist, wenn Gaming und Musik zusammenkommen, dann entstehen diese magischen Momente. Hab nicht ich gesagt, sagt Friedel Achten, leidenschaftlicher Gamer und Host von Levels und Soundtracks.
Friedel, das ist eine richtig geile Sau. Der hat auch viele Interviews gemacht und der ist selber Musiker.
Mega.
Der moderiert das Ding?
Ja.
Na, das kann ja nur ein guter Podcast sein. Sag doch mal, wie er heißt.
Levels and Soundtracks.
Okay, also ich würde jetzt mal einfach sagen, Friedel ist so eine coole Sau, da muss man nicht zwangsläufig auf Gaming stehen. Da kann man auch so mal reinhören. Levels und Soundtracks in der ARD Audiothek. Jan Edlers war mir nicht einerlei, bis nächste Woche.
Bis dahin, Sissi Metzger.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.